Liebe Hörerinnen und liebe Hörer von Herzlichem, wir haben den Monat Februar und kein Schnee in Sicht. Oder wie sieht es aus? Schönen guten Tag erstmal, sagen Konstanze Holtorf und Bernd Sternahl.
Hallo. Ja, ich denke mal, der Winter ist zum Großteil gelaufen, was?
Ich denke mal,
wir werden sicherlich noch mal Winter und Frost bekommen, aber was wir jetzt noch ganz groß kommen.
Ja, und da passt ja dein Hauptthema dazu, woran du schon länger arbeitest. Und zwar, es geht um Ernst und Hans Röver, über den du viel Interessantes erfahren hast und der im Harz tätig gewesen ist, zunächst als Orgelbauer. Ja, und solche Töne hat er wahrscheinlich auf der Orgel auch gespielt, wie in dieser Aufnahme von Johann Sebastian Bach, der aber die Herzen forschet.
Ja, also über die Familie Röver wird wohl kaum jemand bis jetzt was gehört haben. Ne? Ist eigentlich wenig bekannt, höchstens in Kreisen von Kirchenmusikern und Kircheninteressenten und dergleichen. Also unter anderem Orgelbauer. Ja? Es dreht sich hierbei um Vater und Sohn, Ernst und Hans Röver aus Haus Neindorf. Dem einen oder anderen mag vielleicht noch nicht mal was aus Neindorf was sagen. Es liegt also zwischen Quedlinburg und Aschersleben, sagen wir mal, groben. Dem einen oder anderen, wie gesagt, Ernst Röver als Orgelbauer bekannt sein, dass er und sein Sohn aber auch Flugzeugpioniere waren und dort Geschichte geschrieben haben, das wird kaum jemand wissen. Dennoch hat er einige Spuren diesbezüglich hinterlassen und ich habe dort viel und lange recherchiert und auch Dinge, die, wie gesagt, nicht nur in die regionalen Geschichtsbücher, sondern auch in die großen Geschichtsbücher eingegangen sind. Ja, Ernst Röver, der stammt aus Stade, aus einer alteingesessenen Orgelbauerfamilie und hat dann zusammen mit seinem Bruder im väterlichen Betrieb Orgelbau erlernt und hat dann 1877 mit seinen beiden weiteren Brüdern die väterliche Firma übernommen und weitergeführt. 1883 hat er dann geheiratet und war dann auf der Suche mehr oder weniger nach einem eigenen und neuen Betrieb. Und da gab es in Haus Neindorf den Orgelbaubetrieb Röpke. Auch ein bekannter, alteingesessener Orgelbaubetrieb hier so für Mittel- und Norddeutschland. Und 1884 starb der Inhaber Emil Röpke. Und das war der letzte seiner Familie, Interesse hatte, dieses Unternehmen weiterzuführen. Somit stand es zum Verkauf und Ernst Röver hat davon gehört, hat nicht lange überlegt und hat diesen Orgelbau übernommen.
Und auch sehr erfolgreich.
Und ja, war sehr erfolgreich. Was man sagen muss, er war halt nicht nur ein Handwerker, sondern er war auch, wie man heutzutage so schön sagt, ein Techniker. Er war also insgesamt an Technik sehr interessiert und hat daher auch viele Neuheiten, viele Innovationen in den Orgelbau mit einfließen lassen. Ach, ich denke mal, wie gesagt, die Einzelheiten brauchen wir hier dazu nicht erläutern. Da kann man nachlesen, auch bei mir. Er hat insgesamt über 35 Jahre, also von 1884 bis 1916, über 200 Orgeln gebaut oder beziehungsweise komplett restauriert.
Und auch ganz bekannte.
Ja, sein Orgelbau und seine Restaurationen hier und Reparaturen haben sich auf den im Wesentlichen auf den mitteldeutschen und norddeutschen Raum beschränkt. Und da waren einige doch recht bekannte Kirchen dabei und die meisten dieser Orgeln gibt es ja heute noch. So beispielsweise die größte seiner Orgeln mit 101 Registern, die Nikolaikirche in Hamburg, der Magdeburger Dom, der Halberstädter Dom, der Stendaler Dom, ne? Und selbst bis nach Moskau hat er eine Orgel geliefert. Und halt, wie ich gesagt habe, viele ältere Orgeln komplett restauriert. Es gibt da ganze Listen für, aber das würde auch hier zu weit führen. Wie ich gesagt habe, er hatte eine ziemlich starke Affinität zur Technik und hat auch ständig rumgebaut und Neues zu erfinden. Und irgendwie auf diese Art und Weise, man muss ja mal sagen, das ging dann in den Ersten Weltkrieg rein. Mhm. Ne? Und in dieser Zeit hatten die Leute auch Besseres zu tun, als überall irgendwas chronisch festzuhalten. Daher gibt es dann in der Folge sehr viele und große Löcher an Informationen. Aber irgendwie muss er den Maschinenbauingenieur und Flugpionier Hans Grade kennengelernt haben, der ja in Magdeburg Flugzeugwerften oder Flugzeugfabriken errichtet hat. Das ist wahrscheinlich zustande gekommen sein, dass sein Sohn Hans, der 1890 geboren wurde und auch sehr technikinteressiert war, nach Magdeburg ging und dort bei Grade im Motorenwerk, Motorenschlosser, Flugzeugmechaniker, so in diese Richtung erlernt hat. Das war ja noch kein konkretes Berufsbild. Er ist also dort ausgebildet worden. Und so sind die beiden, dann Vater und Sohn, mehr und mehr mit dem gerade, sag ich mal, sich aufbauenden Flugzeugbau in Kontakt gekommen. Das waren ja zur damaligen Zeit, gibt's ja den Film hier, die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten. Ne?
Genau.
Und das ist da zwar alles ein bisschen übertrieben, aber ähnlich war es ja wirklich. Mhm. Ne? Wenn wir uns überlegen, dass die ersten Flugzeuge so in dieser Zeit des ersten Jahrzehnts im 20. Jahrhundert aus nichts weiter bestanden haben als aus Holz, Drähten, Leinwand, Leim und Farbe. Ne?
Mhm.
Schon mehr als abenteuerlich, sich in solch einen Teil zu setzen und dann damit zu versuchen zu fliegen.
Ja, aber wer da einmal Feuer gefangen hat, dann, der konnte von diesem Abenteuer nicht lassen.
Und wenn wir, ich sage mal, unser heutiges Sicherheitsdenken und unsere heutige Gesetzgebung hätten, das hätte damals mit diesen Gerätschaften keiner abheben dürfen.
Das ist wohl wahr.
Ja.
Diese Sorgen hat Reinhard May nicht in seinem Alleinflug.
Und es ist ja auch viel passiert.
Ja.
Die haben ja ständig mit ihrem Leben gespielt und viele von diesen Flugzeugpionieren sind ja auch ums Leben gekommen. Wie gesagt, der Sohn Hans Röver, der hat dann dort seine Lehre abgeschlossen, dann hat es ihn allerdings erstmal zur See gezogen und er ist dort auf Handelsschiffen unterwegs gewesen. Und dort hat er dann natürlich auch internationale Crew gehabt. Ne? So unter anderem einen vorgesetzten Kapitän, der aus England stammte und der auch ein Luftfahrtenthusiast war. Und man hat ja auf seinem Schiff viel Zeit. Und die beiden haben viel darüber erzählt. Und so ist dann wieder sein Interesse daran gewachsen, sich im Bereich Luftfahrt und Flugzeugentwicklung zu betätigen. Er musterte dann ab und ging wieder nach Magdeburg zu Hans Grade zurück und begann dann in Magdeburg auch Maschinenbau und Flugzeugtechnik zu studieren. Was man zu dieser Zeit dort studieren konnte, ne? Das Wissen war ja noch ziemlich begrenzt. Dynamik und vielen Dingen hat man noch wenig oder nichts gewusst. Ne? Und die Materialien waren auch sehr begrenzt, die dort eingesetzt
Aber
wurden.
Aber es war ein Beginn. Hört auch Mut dazu.
Studiennachweis und Studienabschluss von Hans Grade sind jedoch bis heute nicht irgendwo nachweisbar. Es hat dann der Krieg begonnen und die meisten mussten dann ihr Studium abbrechen. Und die jungen Männer sind natürlich auch alle irgendwo dann eingezogen worden, der nicht freiwillig gegangen ist.
Ja, und da spielte der Abschluss dann auch nicht so eine Rolle. Es sollten ja erstmal fertige Flugzeuge auch konstruiert werden für das Militär.
Es gab ja keine Ausgebildeten oder fast keine Flugzeugkonstrukteure oder Luftfahrtingenieure. Ne? Ähnlich war es ja auch mit Piloten. Es gab ja bis 1910 rum und so weiter, konnte ja fliegen, wer fliegen wollte. Pilotenschein oder sowas gab es ja auch nicht. Wer sollte die auch abnehmen? Die Flugzeuge gebaut haben, die ersten Konstrukteure, die haben sich selbst geflogen. Das hat sich dann erst so peu à peu entwickelt, das Flugwesen immer weiter verbreiteter wurde und natürlich auch Unfälle passiert sind und dergleichen, dass man gesagt hat, man muss Regeln schaffen, so wie die Deutschen sind, und muss dann halt entsprechende Prüfungen ablegen. Mhm. Ne? Und das ging ja erst später dann eigentlich los in Halberstadt auf dem Flugplatz. Dort wurden überhaupt dann erst die ersten Militärpiloten ausgebildet.
Mhm. Das waren sozusagen auch Pioniere.
Das waren auch Pioniere, ja. Ja. Und das war äußerst schwierig. Ich sag mal, es standen wenig Flugzeuge zur Verfügung, es standen wenig Fachleute zur Verfügung. Und die dort halt ausgebildet worden sind, da habe ich viele Quellen, die haben sich auch häufig beklagt, dass sie halt so wenig fliegen durften. Heute muss ja ein Pilot, der irgendwo in den Verkehr fliegt, bevor er das erste Mal einen Steuerknüppel kann, unwahrscheinlich viele Flugstunden schon mal nachweisen, ne? Als Co-Pilot und dergleichen. Das war damals nicht. Also die hatten ein bisschen Theorie, haben sich das Ganze angeguckt und dann sind sie ins Flugzeug rein und sind geflogen das erste Mal.
Haben sozusagen jedes Mal mit ihrem Leben gespielt.
Jedes Mal.
Aufs Neue. Hm.
Es gab ja auch wenig, das ist ja auch erst dann langsam aufgekommen, dass es diese Maschinen mit zwei Sitzen gab und Fluglehrer mit rein gab. Die ersten, das waren Einsitzer. Da hast du dich dann halt reingesetzt oder angeworfen und dann ging's los. Bist du wieder runtergekommen? Gut. Wenn nicht, auch gut. Echt? Ja, es gibt da viele Spekulationen über die Ausbildung von Hans Röver. Müssen wir nicht weiter verfolgen. Mhm. Man nimmt auch an, dass er vielleicht dann nur den Maschinenbaumeister gemacht hat. Ne? Zumindest zog dann gerade mit seiner Werkstatt 1909 nach Borg an der Nordsee. Und dort ging dann auch Hans Röver hin. Und arbeitete dort weiter. Nebenher kann er selber Flugzeuge zu entwickeln.
Erfolgreich?
Sehr erfolgreich. Hm. Also es ist, man weiß sehr wenig, aber ich habe einige Fotos davon über sein Flugzeug und über die eben dabei geholfen haben. Und es war zumindest das aerodynamischste Flugzeug, was es zu jener Zeit gab. Es sah wirklich für damalige Verhältnisse, wenn man andere vergleicht, sehr, sehr schnittig aus. Es war die sogenannte Röver Libelle, ein Eindecker. Und die Familie, oder besser gesagt Röver, hat darauf auch Patente bekommen. Mhm. Auf den Bau des Flugzeuges, auf die ganze Konstruktion und dergleichen.
Und wie weit war die Reichweite? Wie weit konnte man damit fliegen?
Oh, das ist schwierig zu sagen. Es ging ja dann los um 1909, 1910 wurden dann erste Flugwettbewerbe ausgetragen. Damit wollte man dann die Luftfahrt ein bisschen voran und öffentlichkeitswirksam machen und solche Dinge halt. Und das nahm dann immer weiter zu. Zunächst wurde versucht, die ersten Piloten auszubilden. Und das hat dann beispielsweise Röver gemacht oben in Grade. Und dort wurden dann auch Flugzeuge gebaut zu Schulungszwecken und so um die 130 ersten Flugschüler ausgebildet. Dann hat Röver am 3. Februar 1911 selber die Flugzeugführerprüfung abgelegt, und zwar die Nummer 56. Es heißt, diese ersten Piloten, die vor dem Ersten Weltkrieg ihre Pilotenprüfungen gemacht werden, die werden heute als die alten Adler bezeichnet. Da gibt es auch Listen, und die Nummer 56 sagt aus, dass er der 56. überhaupt war, der diese Pilotenprüfung abgelegt hat. Diese Leute waren natürlich dann später im Ersten Weltkrieg sehr gefragt. Die Anzahl war sehr begrenzt, dieser Leute, die wirklich ein gewisses Know-how, und gewisse Kenntnisse im Fliegen aufzuweisen hatten. Der Erste überhaupt war also Herr August Euler, sagt vielleicht dem einen oder anderen was, war auch ein Flugzeugkonstrukteur. Der hat am 1. Februar 1910, also ein Jahr zuvor, als allererster die Flugzeugführerprüfung gemacht. Und in diesem einen Jahr, ne, also vom 1. Februar 10 bis 3. Februar 11, haben denn also 56 weitere ihre Pilotenprüfung gemacht. Dieser zylindrische Flugkörper mit ovalem Ende, wie man so schön immer sagt, war sehr attraktiv und man hat daran geforscht, man ist damit Probe geflogen, man weiß nicht so wirklich, was aus dem Flugzeug dann am Ende geworden ist. Die Vermutungen gehen aber dahin, dass dann Teile der Patente und dergleichen von den Halberstädter Flugzeugwerften übernommen wurden. Ist aber nicht wirklich nachzuweisen am Ende.
Ja, kann man sich schon aber vorstellen, die wollten ja auch weiter forschen.
Was noch sehr interessant war, waren so erste große
Wettbewerbe.
Ja. Wettbewerbe, Etappenwettbewerbe unmittelbar vor dem Krieg.
Ja, als es noch mehr Hobby war.
Ja, also die Piloten, die Konstrukteure, es gab erste Flugzeugfabriken, wenn man das so nennen kann, ne? Die waren natürlich interessiert dran, ihre Technik einem breiten Kreis vorzustellen und nicht irgendwo im Verborgenen zu arbeiten, zumal die auch immer Geld brauchen. Also immer Unterstützer, die ihre ganzen Aktivitäten dann auch finanziell unterstützt haben. Und somit waren diese Rundflüge, die dort stattfanden, dann hervorragende Möglichkeiten. Und die Nachrichten, die darüber erhalten sind, also die Flugplätze, wo dann diese Piloten gelandet sind, da haben sich teilweise 10 bis Hunderttausende von Leuten versammelt, um dieses Ereignis zu sehen.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen.
Und der erste Rundflug, der hatte 17 Etappen und 24 Piloten waren gemeldet, der sogenannte Deutschlandflug. Und insgesamt waren damals für den und beziehungsweise die Sieger 450.000 Mark ausgelobt. Als Preise, das ist selbst heute noch eine große Summe.
Ja,
und für damalige
Verhältnisse
war das gewaltig.
Für den Normalbürger war ja die Kaufkraft eher gering.
Ja, Röver hatte dann in der Folge auch einiges anderes gemacht. Er hat dann einige Rekorde aufgestellt, was immer viel publiziert wurde in den Zeitungen und. Aber diese ganzen Rekorde haben sich meistens immer nur über kurze Zeit gehalten.
Ja.
Dann ist schon wieder einer, es ging da um Geschwindigkeiten, es ging um Flughöhen, es ging um Entfernungen. Und da war, ich sage mal, alle paar Wochen wieder einer, der höher geflogen ist, schneller geflogen ist, weiter geflogen ist.
Hatte besseren Rückenwind.
Ja, zumindest hat Röver dann 1911 einen ersten Flugrekord aufgestellt am 2. August, wo er 2 Stunden 15 Minuten und 33 Sekunden lang sich in der Luft halten konnte. Er erreichte dabei mit seinem Flugzeug eine Höhe von 1100 Metern und ging ungefähr 10 Mal in den Gleitflug über und stellte sogar mitunter beim Flug dann den Motor ab und wieder an. Was natürlich noch ein wahnsinniges zusätzliches Risiko ist. Ich bin ja auch ausgebildeter Flugzeugmechaniker.
Ja.
Meine Bedenken gehabt mit einmotorigen Flugzeugen. Ja, also, weil wenn der eine Motor nicht mehr will, dann hat man schlechte Karten. Ja, weil zwei und mehr Motorien kann man immer noch landen.
Ja,
und dann
gibt
es ja viele, wie früher beispielsweise die Sowjets, die baut haben Transportmaschinen, die so konstruiert waren, dass sie mehr oder weniger auch gleiten konnten. Dass wenn ein Motor ausgefallen sind oder beide, das Flugzeug notfalls hätte immer noch landen können. Ne? Aber bei diesen ersten Maschinen war, und dann dabei bei diesen Flügen auch noch den Motor auszustellen, um länger in der Luft bleiben zu können, das hatte ja vor allen Dingen auch, sag ich mal, Ursachen, dass der Treibstoff begrenzt war, den man mitführen könnte. Diese Probleme gab es ja selbst im Zweiten Weltkrieg extrem. Ein Flugzeug hat nun mal nur eine gewisse Ladungskapazität, die sie mitführen kann. Ne? Man kann nicht unendlich viel Treibstoff mitführen, denn hebt die Maschine nicht mehr ab oder ist nicht mehr flugfähig.
Ja.
Und die Geschwindigkeiten dabei waren natürlich auch grandios.
Und?
110 bis 115 Stundenkilometer. Das ist gerade so, dass man sich in der Luft halten kann, ohne runterzufallen. Es ist nur teilweise ein bisschen diffus, mit was für Maschinen er halt geflogen ist. Das ist teilweise nicht überliefert, ob es seine Eigenkonstruktion war, seine Röverlibelle, oder ob er halt wie er oftmals es hier getan hat, mit den Eindeckern von Grali geflogen ist, oder auch noch andere Flugzeuge testweise. Ja, und dann war er auch sogar so mutig und hat erste Passagierflüge 1911 vorgenommen. Das müssen auch äußerst mutige Leute gewesen sein, sage ich mal, die dann auch noch richtig Geld dafür bezahlt haben.
Ja, ich weiß nicht, ob sie auch eine Versicherung abschließen konnten oder zu welchem Preis.
Ja, die Leute, die waren damals, die waren anders wie wir heute, ne?
Ja.
Die waren erheblich risikobereiter. Mit den ganzen freiwilligen Meldungen zum Ersten Weltkrieg und. Ja. Wer würde sich heute melden?
Auch keiner.
Na, kaum. So sieht das aus, ja?
Ja. Zur Polizei will auch keiner mehr. Ich habe gerade gelesen.
Ja. Und Röver tüftete dann in den nächsten Jahren weiter an seinem Flugzeug, was zwar konstruktionsmäßig wahrscheinlich flugfähig gewesen wäre oder war. Das größte Problem damals war eigentlich die Motorentechnik.
Mhm.
Ja? Entsprechende Motoren zu bekommen, die entsprechende Leistung hatten und vor allen Dingen, die auch zuverlässig waren.
Mhm. Ja? Und gab es die noch dann im Ersten Weltkrieg?
Die Motoren?
Ja.
Das haben sie noch erfunden. Ja, ja. Da haben sie denn auf einmal unwahrscheinlich viel Erfolg erfunden. Ja, und es heißt dann, wie ihr sagt, in alten Überlieferungen, dass die Flugeigenschaften seiner Libelle sehr vielversprechend gewesen sein sollen und dass sich auch das Militär dafür interessiert haben soll. Es war ja doch schon eine ganz beeindruckende Maschine, die Röverlibelle, die eine Spannweite von 14,20 Meter hatte, ne, und eine Länge von 9,73 Meter. Es war also nicht mehr irgend so eine Abwehrkiste oder sowas. Ne? Und die war dann auch schon mit einem 100 PS Motor ausgestattet. Und mit dieser Maschine soll dann Röver auch einige Preise gewonnen haben. War also in der Vorkriegszeit unter den Flugpionieren doch einer, der führend mit war.
Ja, der führend, ja. Mutigsten,
ja,
und
ja.
Kreativsten vielleicht auch.
1913 trennte sich Röver dann von Grade und den Grund kennt man nicht und ging nach Berlin-Johannisthal, um dort seine eigene Flieger- oder Pilotenschule aufzumachen und zu betreiben.
Und hat er das dann bis zu seinem Tode?
Dann kam der Krieg. Und ja, dann gibt es da so einiges. Er wurde also dann eingezogen, ne? Man hat ihn aber anscheinend recht viel freigestellt für weitere Entwicklungen. Man muss es ja mal so betrachten, als der Krieg losging, hatte das deutsche Militär überhaupt keine Ambitionen zu Flugzeugen. Es gab fast nichts und es bestand auch kein Interesse. Das deutsche Militär hat junge Flugzeuge, die es gab, als nicht kriegswichtig angesehen. Das Einzige, was man denn so langsam angesehen hat, dass sie gut geeignet wären zu Beobachtungsflügen. Zu mehr nicht. Man wollte also absolut nicht. Man war auch noch ein bisschen versteift, was schon ein Stückchen weiterentwickelt war, auf Ballons und Luftschiffe. Ne? Da gab es schon einiges mehr, was auch entsprechend im Kriegseinsatz war. Aber auf Flugzeuge hatte man anfangs kein Augenmerk gerichtet. Das hat sich erst im Laufe des Krieges so entwickelt. Dann sind jedoch so einige, ja, wie soll ich sagen, ziemlich geheime Vorgänge abgelaufen, wo ich dann in Archiven Quellen gefunden habe, im Deutschen Technikmuseum und so weiter. Da hat sich dann später auch Ernst Röver scheinbar mit beschäftigt und eingeschaltet. Und die beiden zusammen haben dann in zahlreichen Geheimverhandlungen mit Militärs gewisse Strategien verfolgt. Und zwar ging es vorrangig darum, Flugzeuge und Schiffe funkfern zu steuern.
Und das hat wohl auch geklappt, ja.
Und das hat letztendlich geklappt.
Ja.
Und damit sind sie dann auch in die Militär- und in die Technikgeschichte eingegangen. Das war ja doch ein recht langer Weg, wie der ganze Schriftverkehr zeigt, der dann auch irgendwo abgebrochen ist und zumindest nicht mehr weiter nachzuvollziehen ist. Aber man hat dann an der flandrischen Küste erste Versuche mit Erfolg gemacht und hat dann im Ersten Weltkrieg Schiffe mit Sprengstoff beladen und mit Fernzündern und hat die vom Flugzeug aus dann gesteuert in Flandern in Häfen und dort zur Explosion gebracht. Man hat damit keine riesige Wirkung erzielt, aber es war das erste Mal überhaupt in die Geschichte, dass etwas funkferngesteuert wurde, ne, und aus der Ferne zur Explosion gebracht wurde. Und diese ganzen Versuche dazu, stattfanden, da ist einiges von dokumentiert, es meiste allerdings nicht. Da waren auch viele andere Pioniere mit dran beteiligt, Flugpioniere, unter anderem auch Graf Zeppelin, der wohl auch Geld gegeben hat, dann über Siemens mit eingebunden. Und in dieser Zeit muss da in Haus Neindorf auch einiges entstanden sein. Hm. Da sind also dann Betriebshallen errichtet worden und es wurde dort gebastelt und versucht und dergleichen. Und als Entwicklungen, die dort in Haus Neindorf stattfanden, ist halt überliefert folgende Ergebnisse. Es wurde ein elektromagnetisch ferngesteuerter Torpedo entwickelt. Ein Sender, um Empfänger für Fernsteuerungen von Flugzeugen, die mit der Röver-Libelle durchgeführt wurden. Eine elektropneumatische Kodieranlage für Meldungen aus dem Flugzeug zur Erde und umgekehrt. Dann wurde das Linienschiff Zähringen mit dieser Technik zum Zielschiff für ferngelenkte Wassertorpedos ausgerüstet und betrieben. Fernsteuerung für die Abwurfeinrichtung einer 8 Zentner Zeppelin-Bombe wurde konstruiert und dann selbst die Versuche für die Fernsteuerung von damaligen Schnellbooten. Hm. War also so einiges, was dort im Geheimen ablief, in Haus Neindorf. Es war ja auch so, dass dann zum Beginn des Ersten Weltkrieges die Orgelbaufirma Röver dort in Haus Neindorf zwangsweise in eine Rüstungsschmiede umgewandelt wurde. Das war ja im Zweiten Weltkrieg nicht anders. Alle Unternehmen, die irgend kriegswichtige Produkte herstellen konnten, wurden dazu verpflichtet, ne, und das andere musste dann halt auf der Strecke bleiben. Ja, und den größten Erfolg, den erzielten sie halt nach zahlreichen Versuchen am 1. März 1917, als Hans Röver von seinem Flugzeug aus ein Boot ohne Besatzung an die Hafenmauer von Newport in Flandern steuerte und dort ferngesteuert zur Explosion brachte. Mhm. Ja, und dann kam er ums Leben, Hans Röver.
Wodurch?
Im Kriegseinsatz. Verschiedene Aussagen, es ist nicht vollkommen klar, ob er nun abgeschossen wurde oder ob sein Flugzeug versagte oder er ist zumindest dabei ums Leben gekommen. Mhm. Und dann ging es nach dem Krieg auch mit dem Orgelbaubetrieb seines Vaters bergab, der denn noch einige Jahre lebte und noch alles Mögliche versuchte und dann aber verstarb. Hm. Und somit war auch dieser Betrieb dann erloschen. Es war halt unmittelbar nach diesem Krieg und dieser ganzen danach einsetzenden Wirtschaftskrise und Inflation schwierig, Orgelbau zu betreiben und solche Dinge. Die Leute hatten sicherlich andere Sorgen.
Eben.
Ja, und die Kirchen sicherlich auch. Ja, und so ist praktisch dieser Betrieb dann in den 20er Jahren zum Erlöschen gekommen. Das Seltsame ist, wie gesagt, dass einiges von dieser Technik, was da entwickelt wurde, über Jahrzehnte noch irgendwo in Haus Neindorf stand. Und irgendwie hat unsere damalige Stasi davon Wind bekommen und hat dann in den 70er Jahren die gesamte Technik abgeholt. Naja, und ich bin jetzt schon, solange wie ich mich damit beschäftige, so ein bisschen auf der Suche, rauszubekommen, wo das denn abgeblieben sein könnte. Ich gehe davon aus, dass es nicht vernichtet wurde, sondern dass das noch irgendwo steht, vielleicht in irgendeinem Museum oder sonst wo. Ne? Vielleicht kriegen wir es ja nochmal raus. Also, es waren doch recht interessante Persönlichkeiten, sage ich mal. Ja. Ne?
Traurig eben immer nur, dass es immer durch Krieg alles erfunden wird.
Ja, leider Gottes ist es bei vielen Dingen so.
Bei vielen Dingen, nicht bei allen, aber wenn man das jetzt hier so gehört hat.
Aber wenn man sieht, wie beispielsweise innerhalb von 2-3 Jahren, insbesondere so von 1916 bis 1918 in Deutschland, aber auch in den anderen alliierten Ländern, Frankreich, Großbritannien und so weiter, der Flugzeugbau voranging. Ohne den Krieg hätte man da bestimmt 10 Jahre und länger gebraucht, ja, um auf denselben Stand zu kommen. Das ist natürlich auch immer. Ne? Mhm. Und nach dem Krieg kam ja dann auch so langsam der zivile Luftverkehr auf, wo ja während des Krieges und davor noch gar nicht dran zu denken war. Man war ja dann froh, wenn man 2 Leute transportieren konnte in der Regel. Mhm. Ja, damals war also dann, besonders in der Kriegszeit und auch so 1-2 Jahre davor, in dem kleinen Örtchen Haus Neindorf so einiges los.
Ja.
Und da muss auch einiges an politischer Prominenz, an Flugzeugpionierprominenz in Haus Neindorf gewesen sein zu dieser Zeit. Aber das ist wie heute. Da steht natürlich nirgends in der Presse. Das ging ja alles im Geheimen von Steffen.
Und an dieser Stelle klappen wir die Geschichte der Flugzeugpioniere Ernst und Hans Röber zu. Und Sie hören zum Schluss noch einmal einen Musiktitel von Reinhard May. Und Sie hören zum Abschluss dieses Kapitels noch einmal Musik mit Reinhard May, Nachtflug. Ja, und zu guter Letzt geht es hier tierisch zu. Erfahren Sie einiges über die Mufflons im Harz. Ja, wir haben noch ein wenig Zeit und nun hören Sie noch einen Beitrag über Muffelwild. Manchmal werden auch gewisse Harzer als Muffel bezeichnet. Diese Bezeichnung steht dann für einsilbig oder wortkarg. Diese Muffel sind in diesem Beitrag aber nicht gemeint, denn ich möchte über Mufflons berichten. Und die stammen nicht aus dem Harz, sondern sind ursprünglich auf Korsika und Sardinien beheimatet. Der Mufflon, weidmännisch als Muffelwild bezeichnet, gehört zu den europäischen Wildschafen. Entwicklungsgeschichtlich aus Vorderasien stammend, ist der Mufflon das kleinste aller Wildschafarten. Ausgewachsene weibliche Tiere erreichen ein Gewicht von 25 bis 35 Kilo, Böcke von 35 bis 55 Kilogramm. Die Schulterhöhe dieser Wildschafe liegt bei 70 bis 80 Zentimeter. Muffelwild hat eine durchschnittliche Lebenserwartung von 5 bis 8 Jahren. Kennzeichnet für Muffelwild ist sein schneckenförmiges, nach hinten gebogenes und nach innen gedrehtes Gehirn. Selbiges beginnt schon ab dem ersten Lebensmonat zu wachsen und erreicht eine Schneckenlänge bis 80 cm. An der Basis haben die Hörner einen Durchmesser bis 8 cm. Eine weitere augenscheinliche Besonderheit ist der helle Sattelfleck, Muffelfleck genannt, auf den ansonsten schwarz-braunen Fell. Dieses Wildschaf wird in Deutschland in zahlreichen Wildgehegen gehalten. Im Harz ist es seit über 100 Jahren in der freien Wildbahn eingebürgert. Der Hamburger Kaufmann Oskar L. Testdorf kam 1906 auf die Idee, Muffelwild im östlichen Nordharz einzubürgern. Es waren jagdliche Motive, die ihn zu diesem Einbürgerungsversuch veranlassten. Zunächst bürgerte Testdorf ab 1903 Muffelwild im königlich-preußischen Hofjagdrevier Oberförsterei Gürde ein. Dann setzte er sich dafür ein, einen solchen Versuch auch im herzoglichen anhaltinischen Revier zu Harzgerode durchzuführen. In einem abgelegenen Winkel des Harzgeröder Jagdgebietes ließ Oberforstrat Reuß auf Anraten Testdorfs ein altes Hirschgatter auf 12,5 Hektar vergrößern und rehdicht machen. Die für den ersten Aussatz vorgesehenen Tiere trafen im Zeitraum von Ende August bis Anfang Oktober 1906 per Bahnexpress in Mägdesprung ein. Sie stammten aus Sardinien, den Zoologischen Gärten Basel, Leipzig sowie Dresden und waren alle reinblütig sardinischer bzw. korsikanischer Abstammung. Testdorf schrieb dazu in der Deutschen Jägerzeitung: Das ganze Harzgeröder Jagdgelände ist wie geschaffen für das Muffelwild. In das Gatter setzten wir im September 1906 7 Bocklämmer und 11 Wildlämmer, 5 bis 6 Monate alt, sowie ein scheues, 3-jähriges Wildschaf zum Schutz gegen Füchse, was allerdings unnötig war, fügten wir einen 3,5-jährigen Bock dazu. Als die Brunft eintrat, brach der zahm gebliebene Bock im Laufe des Winters 5 Bocklämmer und 2 Schlaflämmer um, was zu spät bemerkt wurde. Im Mai des Jahres 1907 öffnete Forstmeister Otter das Gatter. Es wurden 5 männliche und 8 weibliche Tiere in die Freiheit entlassen. Schon nach 4 Tagen wurde gemeldet, dass sich in einigen 100 Meter von Gehege entfernt 2 Rudel gebildet hatten. In den folgenden Jahren bis 1910 wurde weiterhin reinrassiges Muffelwild ausgesetzt. Insgesamt etwa 29 Tiere. Das Muffelwild nahm seinen Einstand an den felsigen Hängen des Selgetals. 2 der Jungtiere von 1907 wurden von Bauernjägern abgeschossen, was die anhaltische Regierung veranlasste, Schonzeiten einzuführen. Da jedoch noch wenig Erfahrung vorlag, mussten die Schonzeiten im weiteren Verlauf noch mehrmals geändert werden. Später dann wurden im Jagdgesetz der DDR folgende Jagdzeiten festgelegt. Muffelwölfe vom 1. August bis 32. März, vom 1. September bis 31. Dezember. In den Berichten über das Muffelwild wurde damals immer wieder hervorgehoben, dass es in Wald und Feld keine nennenswerten Schäden anrichtete und gegenüber anderen Wildtieren sehr verträglich ist. Der Einbürgerungsvater Teskopf sollte daher für seine diesbezüglichen Leistungen mit einem Orden dekoriert werden. Der Hamburger Kaufmann lehnte jedoch eine solche Dekoration ab, da er nur aus idealistischen Gründen gehandelt habe. Auch war er kein Jäger, hatte also keinen persönlichen Nutzen von der Muffelwildansiedlung. Aus jagdwirtschaftlicher Sicht wie auch aus zoologischer ist die Einbürgerung des Muffelwildes äußerst interessant, da die versuchte Ansiedlung einer ganzen Reihe anderer Tierarten zu völligen Misserfolgen führten. Lediglich die erfolgreiche Einbürgerung von Damwild und Fasan ist mit der des Muffelwildes vergleichbar. Nach der erfolgreichen Ansiedlung im Ostharz folgten in den 1920er und 30er Jahren auch Ansiedlungsversuche in anderen Harzregionen, Ilsenburg, Hasserode, Molkenhaus bei Harzburg. Jedoch waren diese Versuche alle erfolglos. Dennoch gelangte Muffelwild auch in die westlichen Harzgebiete, was jedoch durch die Teilung Deutschlands nach 1945 abnahm, da die Hauptbestände im östlichen Teil ansässig waren. Nach der Wiedervereinigung und der Demontage der Grenzanlagen breitete sich das Muffelwild zunehmend über die ganze Harzregion aus. Bis heute hat sich eine Population von ca. 1500 Tieren entwickelt, die zum Großteil in den Gebieten von Selgetal und Bodetal sowie im Unterharz zu Hause sind. Mufflons sind sehr standorttreu und leben in Familienverbänden von 5 bis 25 Tieren zusammen. Dabei bilden weibliche und männliche Tiere mit Ausnahme der Paarungszeit getrennte Gruppen. Da Muffelwild tagaktiv ist, bestehen durchaus Möglichkeiten, beim Spaziergang auf eine Gruppe zu treffen. Die Tiere verfügen aber über ausgesprochene gute Sinnesleistungen, insbesondere aber über einen ausgeprägten Geruchssinn. Bei Gefahr werden zischende Pfeiftöne ausgestoßen. Also bitte bei einer Begegnung nicht erschrecken. Mufflons beißen nicht. Ja, und damit geht Herzliches für den Monat Februar zu Ende. Ich hoffe, Bernd Sternal hat Sie wieder sehr gut unterhalten. Und es verabschieden sich recht herzlich, wie stets, Bernd Sternal und Konstanze Holthoff. Machen Sie es gut und hören Sie im nächsten Monat wieder bei Herzliches rein.